SRF 3.
Nach dem Lasagne-Skandal mit Pferdefleisch, der Ständerat will die Lebensmitteldeklaration nicht wirklich verschärfen. Nach 610 Tagen in Seitenlage, die aufgerichtete Costa Concordia wartet jetzt auf die Abschleppkähne. Deutschland vier Tage vor den Wahlen. Bei der jüngsten Umfrage liegen Regierung und Opposition Kopf an Kopf. Das Wetter: im Norden teils sonnig bei 14 Grad, im Süden sonnig bei 22 Grad. Am Mittwoch wechselhaft und windig. Info 3, am Mikrofon sind Daniel Hof und Roman Metzer-Salmeier, die Nachrichten.
Der Ständerat will die Deklarationsregeln für Lebensmittel nicht wesentlich verschärfen. Nach dem Skandal um Lasagne mit Pferdefleisch hatte sich der Nationalrat dafür ausgesprochen, dass in vorverpackten Lebensmitteln die Herkunft jedes Rohstoffes angegeben werden solle. Dem Ständerat geht das aber zu weit. Zudem will der Ständerat, dass Lebensmittelkontrollen in Restaurants weiterhin geheim bleiben. Einig sind sich beide Räte darin, dass Restaurants und Geschäfte künftig die Herkunft von Fisch schriftlich deklarieren müssen, so wie es heute bereits beim Fleisch vorgeschrieben ist. Der Ständerat will, dass zu viel bezahlte Krankenkassenprämien an die Versicherten zurückbezahlt werden. Von 1996 bis 2011 wurden in verschiedenen Kantonen zu hohe Krankenkassenprämien verlangt, um die Reserven zu erhöhen. In anderen Kantonen fiel die Reservebildung zu gering aus. Diese Ungleichbehandlung soll nun teilweise rückgängig gemacht werden. Ohne Gegenstimme hat der Ständerat einem Kompromiss zugestimmt, auf den sich eine Mehrheit der kantonalen Gesundheitsdirektoren geeinigt hatte. Demnach soll der Prämienausgleich bis ins Jahr 1996 zurück stattfinden. Der Bund soll dazu 266 Millionen Franken beitragen. Wird per Handy ein Notruf abgesetzt, sollen Sanitäter, Feuerwehr oder Rega präzis feststellen können, woher der Notruf kommt. So will es das Parlament. Der Standort, von dem ein Notruf abgesetzt wird, soll durch Satellitenortung von Mobiltelefonen und auch durch die Identifikation der Notrufquelle innerhalb von Computernetzen automatisch festgestellt werden. In Österreich hat ein Mann zwei Polizisten und den Fahrer eines Rettungswagens erschossen. Der Mann habe sich anschließend auf einem Bauernhof in Niederösterreich im Bezirk Melk verschanzt, teilte die Polizei mit. Eine Sondereinheit stehe im Einsatz. Laut Medienberichten könnte der Mann Personen in seiner Gewalt haben. Die österreichische Nachrichtenagentur APA berichtet, der Mann habe einen Polizisten als Geisel genommen. Die Aufrichtung des Kreuzfahrtschiffes Costa Concordia ist gelungen, ohne dass schädliche Stoffe aus dem Wrack ins Meer gelaufen sind. Dies sagte der zuständige Ingenieur. Laut dem Zivilschutzchef wird jetzt die Suche nach den letzten beiden Vermissten im havarierten Schiff in Angriff genommen. Die Costa Concordia steht seit dem frühen Morgen wieder aufrecht. Wenige Tage vor den Parlamentswahlen in Deutschland liegen Regierung und Opposition laut einer Umfrage gleich auf. Demnach erhält die Regierungskoalition aus Christdemokraten und FDP 44% der Stimmen. Genau gleich stark sind SPD, Grüne und Linke. Allerdings ist laut dem Umfrageinstitut Forsa offen, ob die FDP die nötigen 5% Stimmen erhält, um in den Deutschen Bundestag einziehen zu können. Die Börsendaten von Thomson Reuters: der Swiss Market Index steht bei 7.995 Punkten, minus 0,4%. Der Euro wird zu einem Franken 23,71 gehandelt, der Dollar zu 92,60 Rappen. Das Wetter. Heute gibt es einen Wechsel aus Sonne und Wolken. Gebietsweise fällt Regen, besonders an den Voralpen. Schnee fällt bis rund 1500 Meter. Es ist kühl mit rund 14 Grad. Im Süden mit Nordföhn rund 22 Grad.
Info 3 Mittag.
Das Tötungsdelikt an einer Sozialtherapeutin in Genf ruft Kritik auf den Plan. Die Forderung nach Verwahrung wird aus der Politik laut. Was bedeutet Verwahrung in der Praxis? Der Beitrag von Miriam Mattis.
Verwahrt sein bedeutet ein Leben lang in einem geschlossenen Gefängnis sein, ohne Therapie. In der ganzen Schweiz waren Mitte 2011 157 Personen verwahrt. 20 davon sitzen in der Vollzugsanstalt Lenzburg. Ein Häftling, der verwahrt ist, kostet in Lenzburg gleich viel wie ein Häftling in normaler Haft, sagt Marcel Ruf, der Direktor der Justizvollzugsanstalt Lenzburg.
Der Gefangene bei uns, der verwahrt ist, oder die 20, die sind normalerweise, haben die einen Kostensatz von 297 Franken und sind somit gleich teuer wie der übliche geschlossene Vollzug.
In Lenzburg ist auch der Mörder des Au-pairs Lucy verwahrt. Er wird den Staat ungefähr 5,5 Millionen Franken kosten, bis er 80 Jahre alt ist. Damit ein Straftäter verwahrt werden kann, muss er als untherapierbar gelten. Dies ist die Regel seit der Umsetzung der Verwahrungsinitiative. Sonst muss er auf unbestimmte Zeit im Gefängnis bleiben und wird dort therapiert. Fachleute nennen dies die kleine Verwahrung, da sie oft ebenfalls das ganze Leben lang dauert, zum Schutz der Allgemeinheit, sagt Peter Häfliger vom Bundesamt für Justiz.
Das ist in diesem Sinne kein Zuckerschlecken oder kein Flohnerleben, sondern sie sind zum Teil in derselben Einrichtung wie die Leute, die sich in der Verwahrung befinden oder in einer langen Freiheitsstrafe. Also sie sind im selben Sicherheitsdispositiv integriert.
Es sind nun also halb so viele Häftlinge verwahrt wie vor der Verwahrungsinitiative. Aber zusätzlich sind über 1000 Straftäter in einer therapeutischen Massnahme im geschlossenen Vollzug. Das System sei heute durchlässiger. Man könne auch während einer Haftstrafe noch auf eine Veränderung reagieren, sagt Peter Häfliger.
So ist es möglich, dass ein Täter, der sich im Strafvollzug nachträglich als gefährlich herausstellt, therapiert werden kann. Wenn diese Therapie nicht erfolgreich abgeschlossen werden kann, kann man ihn nachträglich sogar verwahren. Das sind Möglichkeiten, die das alte Recht nicht gekannt hat.
Die Forderung aus der Politik nach einer automatischen Verwahrung für Wiederholungstäter kann im heutigen System also nicht umgesetzt werden, da jeder Fall einzeln beurteilt wird.
Info 3 Mittag.
Es dauerte länger als geplant, die Costa Concordia aufzurichten, aber letztlich konnten die Ingenieure ihre Pläne umsetzen und das gekenterte Kreuzfahrtschiff wieder ins Lot bringen. Jetzt steht sie also, die Costa Concordia, die vor Giglio 32 Menschen den Tod brachte. Aufrecht zwar, aber schwer angeschlagen, das von Kapitän Schettino versenkte Schiff. Als nächstes soll es abgeschleppt werden. Italien-Korrespondent Massimo Agostinis.
L'operazione di parbuckling si è conclusa, era arrivata al grado zero, che era l'obiettivo.
Um 4 Uhr in der Früh trat Franco Gabrielli, Chef des italienischen Zivilschutzes und oberster Verantwortlicher für die Bergung der Costa Concordia, sichtlich erleichtert vor die Medien. Die Operation sei vollbracht, das Schiff stehe gerade im Meer, verkündete er.
Adesso ci andiamo a fare una doccia, perché poi la giornata continua.
Er werde jetzt duschen gehen, denn die Arbeit sei noch nicht fertig. In der Tat, die Costa Concordia wird vor der Küste von Giglio nun flott gemacht und soll dort überwintern. Danach wird sie in den Hafen von Piombino abgeschleppt. Bis im Frühjahr muss die Reederei wissen, wo sie das Schiff definitiv abwracken will. Gekostet hat die Bergungsaktion 600 Millionen Euro zu Lasten der Reederei. 500 Männer und Frauen aus 13 Nationen waren unter der Führung des südafrikanischen Schiffbergungsfachmannes Nick Sloan an der Arbeit, der nun als Held von Giglio gefeiert wird. Noch nie in der Geschichte der Schifffahrt wurde ein so großes Schiff geborgen. Geprüft wurde auch die billigere Möglichkeit, das Schiff vor Ort in seine Teile zu zerlegen. Doch da die Costa mitten in einem Meeresschutzgebiet gekentert war, kam dies nicht in Frage. Die Umweltverschmutzung wäre zu groß gewesen. Dass der Entscheid richtig war, zeigt, dass die Bergungsarbeiten hin und wieder von Delfinen beobachtet wurden. Die Tiere wären kaum gekommen, wenn das Wasser stark verschmutzt gewesen wäre. In einigen Wochen bricht abermals ein Team auf, um in der nun aufgerichteten Costa Concordia die Leichen der beiden Vermissten zu suchen. Beim Unglück im Januar 2012 kamen 32 Menschen ums Leben.
Info 3 Mittag.
Auch wenn der UNO-Bericht über den Chemiewaffeneinsatz in Syrien keine Schuldzuweisungen macht, der Druck auf das Assad-Regime steigt weiter. Noch diese Woche muss Syrien sagen, was für Chemiewaffen in seinen Arsenalen lagen. Klar ist schon jetzt, Chemiewaffen zu entsorgen ist eine schwierige Mission. Das weiß man gerade in den USA, die nach Russland den zweitgrößten Bestand an chemischen Waffen hatten. 90% dieser Chemiewaffen haben die USA inzwischen vernichtet. Aber das dauerte Jahrzehnte und kostete Milliarden von Dollar. USA-Korrespondentin Priscilla Imboden.
Die Waffen stammten teilweise aus dem Ersten Weltkrieg. Die alten Bomben begannen zu rosten, die US-Armee begann in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts die Waffen zu entsorgen. Die Spezialisten erlebten dabei einige Überraschungen, sagt Armeesprecher Gregory Mayhall.
Due to corrosion and rusting and things like that, our assumption that we would be easily accessing these weapons turned out to be wrong.
Wegen der Korrosion habe es sich als schwierig erwiesen, die Waffen auseinanderzunehmen. Es sei auch vorgekommen, dass das flüssige Nervengas reagierte, wenn es aus den Behältern entfernt wurde, sagte er. Das habe es schwierig gemacht, die Flüssigkeit abzusaugen. Die US-Armee baute Entsorgungsanlagen an 9 Standorten, wo Chemiewaffen lagerten. Damit kein Giftgas entweichen konnte, arbeiteten sie mit negativem Luftdruck und Filtern und hatten meterdicke, explosionssichere Wände aus Stahl und Beton. Roboter nahmen die Waffen auseinander. Anschließend wurden die gefährlichen Flüssigkeiten verbrannt. Heute, 20 Jahre später, sind 90% des US-Chemiewaffenlagers abgebaut. Die restlichen 10% sollen in den nächsten 20 Jahren zerstört werden. Später als geplant und auch teurer. Kosten der Operation insgesamt rund 35 Milliarden Dollar. Was heißt das für die geplante Entschärfung der chemischen Waffen in Syrien? Damaskus verfügt laut Schätzungen über 1'000 Tonnen Chemiewaffen. Das ist 30 Mal weniger als das einstige Arsenal der USA. Die Erfahrungen aus den USA seien wertvoll für die Entwaffnung Syriens, sagt Cheryl Rofer. Sie war früher Projektleiterin beim Abbau der US-Chemiewaffen. Die Zerstörung der syrischen Waffen sei technisch problemlos machbar, sagt sie. Sogar innerhalb des nächsten Jahres, wie es das Abkommen zwischen den USA und Russland vorsieht. Aber die Waffen müssten zu zentralen Stellen transportiert werden, wo Entsorgungsanlagen gebaut würden. Dies mitten in einem Krieg tun zu wollen, sei zu viel verlangt. Realistisch sei, dass Syrien eine Liste der Standorte vorlege und dass bald internationale Inspektoren einreisen könnten, sagt die Chemiewaffenexpertin. Die effektive Entsorgung der Chemiewaffen dürfte aber nach ihrer Meinung länger dauern als geplant.
Das war's für den Moment. Info 3 kommt um 5 wieder mit den wichtigsten Themen des Tages. Im Netz gibt's uns unter srf.ch. Mein Name Daniel Hofer.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.